Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Heute mit Silke Hane. Guten Tag. Bei uns geht es heute ein wenig boulevardesk zu. So ist das, wenn man über Volkswagen berichtet, die mächtige Familie Porsche Piëch im Hintergrund, der drängende Vorstandschef Herbert Diess im Vordergrund. Und der Betriebsrat mischt auch mal mit. Die Gerüchteküche in Wolfsburg brodelt mal wieder. Das Handelsblatt will erfahren haben, dass VW sein Tochterunternehmen Porsche teils an die Börse bringen könnte und die Familie Porsche Piëch geneigt sei, Anteile zu kaufen. Ob das für VW die beste Idee ist, um an Geld zu kommen, heute unser Thema im Expertengespräch an der Börse. Außerdem fragen wir in Wirtschaft am Mittag, warum gab es in der Corona-Krise wenige Firmenpleiten, aber viele Privatinsolvenzen? Und der Touristikkonzern TUI schreibt 2021 einen Milliardenverlust. Aber zunächst geht es hier um die Deutsche Post. Der ehemalige Staatskonzern hat heute bekannt gegeben, dass er 2023 einen neuen Chef bekommt. Jörg Sauerwein mit dem Blick auf diese langfristige Personalplanung.
Seit 13 Jahren steht Frank Appel als Vorstandsvorsitzender an der Spitze der Deutschen Post. Jetzt verlängert er seinen Vertrag, der im Herbst kommenden Jahres ausgelaufen wäre, nur noch bis zur Hauptversammlung im Mai 2023. Er habe nach reiflicher Überlegung entschieden, sich nicht noch für eine weitere volle Amtszeit zur Verfügung zu stellen, sagte Appel in Bonn. Zuletzt hatte die Post unter Appels Führung vor allem wegen des Booms im Onlinehandel und der entsprechenden Paketflut ein Rekordquartal nach dem nächsten erzielt. Für dieses Jahr erwartet der Konzern einen operativen Gewinn von mehr als 7,7 Milliarden Euro, fast 3 Milliarden mehr als im Vorjahr. Sein Nachfolger Tobias Mayer tritt also in große Fußstapfen. Mayer ist seit 8 Jahren bei der Post. Nach verschiedenen Positionen leitet er inzwischen als Vorstand das Brief- und Paketgeschäft Deutschland. Ab Mai 2023 soll er dann neuer Vorstandsvorsitzender werden. Der Rückzug von Frank Appel aus der Postkonzernspitze könnte einen einfachen Grund haben. Appel wird seit längerem als möglicher neuer Aufsichtsratschef bei der Deutschen Telekom gehandelt.
Jörg Sauerwein, die Deutsche Post regelt, wie es an der Konzernspitze weitergeht. Claudia Werle an der Börse Frankfurt. Wie kommt das bei den Anlegerinnen und Anlegern an?
Die Berufung von Tobias Mayer kommt ja nicht überraschend, einfach weil er ja derzeit schon im Unternehmen ist. Aktien der Deutschen Post leicht im Plus zunächst drehen, aber jetzt sind es minus 0,6% aktuell.
Schauen wir auf einen anderen Großkonzern, das ist heute unser Schwerpunkt, Volkswagen. Immer wieder Gegenstand von Gerüchten, sei es um die Strategie oder auch ums Personal. Und jetzt trifft angeblich beides zusammen.
Ja, erst diese heftigen Auseinandersetzungen zwischen Diess und dem Betriebsrat, jetzt Spekulationen um die Tochter Porsche. Da wird über einen möglichen Börsengang nachgedacht. Es wird auch über mögliche Kooperationen mit Finanzinvestoren nachgedacht. Und darüber habe ich kurz vor der Sendung mit Frank Schwope von der NordLB gesprochen. Warum Porsche denn überhaupt zur Disposition steht, ob das Sinn macht, wollte ich von ihm wissen. Hier ist seine Antwort.
Also es heißt natürlich immer, dass man das für die Transformation Richtung Elektromobilität braucht. So ein bisschen habe ich meine Zweifel daran. Dazu müsste man nicht unbedingt Porsche an die Börse bringen und zum Teil veräußern. Ich glaube, es wäre viel naheliegender, wenn man die Lkw-Sparte mit MAN, mit Scania, mit Navistar richtig an die Börse bringt, also sich von größeren Anteilen trennt als von den 10%, die jetzt bereits an der Börse sind. Man könnte sich auch von Lamborghini, von Ducati und richtig von Bugatti trennen, wenn man wollte, wenn man wirklich Geld bräuchte, weil das sind auch Randaspekte, das sind Spielzeuge fürs Management sozusagen. Um an Geld zu kommen, muss man nicht zwangsläufig Porsche an die Börse bringen.
Stecken da möglicherweise nicht ganz andere Interessen dahinter, nämlich dass die Familien Porsche und Piëch ihr Erbe wieder zurückhaben wollen?
Das ist sicherlich ein nicht unwesentlicher Aspekt. Es mag wirklich sein, dass die Familien diesen Autobauer, diesen Sportwagen- und Geländewagenbauer Porsche zurückhaben möchte als emotionales Thema. Allerdings geht es da wirklich um Milliarden und man muss ja auch sagen, dass das keine Familie ist, die mit einer Stimme spricht, sondern dass es da ja in den letzten Jahren oder Jahrzehnten durchaus etliche Konflikte gab, dass mittlerweile viel mehr Leute dort quasi im Erbe sind, dass es da darum geht, etliche Leute unter einen Hut zu bringen. Es mag sein, dass die Familien dieses Thema vorantreiben. Allerdings, wenn es so einen Börsengang gibt, dann ist es natürlich wirklich ein Börsengang im Sinne und im Interesse von Porsche insbesondere, im Sinne und Interesse der Familien Piëch-Porsche.
Warum kommt der VW-Konzern nicht zur Ruhe?
Naja, Volkswagen ist ja kein einfacher Konzern. Volkswagen besteht ja letzten Endes aus 8 oder 10 Konzernen, die einzeln im DAX wären. Allein diese Größe mit über 660.000 Mitarbeitern führt natürlich dazu, dass immer irgendwo auf der Welt Unruhe ist oder eine Baustelle ist. Dann kommt natürlich auch die besondere Konstellation der Aktionärsstruktur hinzu. Einerseits Familienunternehmen, andererseits ist das Land Niedersachsen beteiligt, zum Dritten der Staat Katar auch noch. Es gibt viele Dinge, die dann immer wieder hochspielen. Ein Thema ist natürlich auch die Mitbestimmung des Betriebsrates in Wolfsburg, was dem Konzern aber andererseits auch in den letzten 60 Jahren sicherlich nicht geschadet hat. Immerhin ist Volkswagen in den letzten Jahren zu den größten Automobilherstellern der Welt aufgestiegen. Aber diese ganze Gemengelage führt natürlich immer wieder zu Unruhe, was bei einem kleinen Unternehmen natürlich ganz anders ist.
Vorstandschef Dies, geht der Umbau hin zur E-Mobilität nicht schnell genug. Tesla sei schneller, sei besser. Werden da nicht Äpfel mit Birnen verglichen?
Wenn Sie 500.000 Autos gebaut haben und dieses Jahr vielleicht 900.000 Autos bauen und nach und nach ein komplett neues Werk mit modernster Technologie hochziehen, ist es natürlich deutlich einfacher, als ein Konzern mit 660.000 Mitarbeitern umzustrukturieren, weg vom Verbrennungsmotor hin zur Elektromobilität. Aber das Thema wird ja von Volkswagen, von Herrn Dies jetzt auch angegangen. Es ist ja letzten Endes ziemlich sicher, dass ein neues Werk in Wolfsburg gebaut wird, ein modernes Werk. Fernab des alten Werksgeländes wird man eine ganz neue Produktionsstätte errichten. Das wird sicherlich der Weg sein, den Volkswagen auch gehen wird, um mit modernen Konkurrenten, mit neuen Konkurrenten wie Tesla oder auch diesen chinesischen Automobilherstellern NIO oder XPeng konkurrieren zu können.
Wird das gelingen?
Volkswagen ist ja jetzt schon im Bereich der Elektromobilität relativ vorne mit dabei, dadurch, dass nach dieser teuren Dieselkrise oder im Rahmen der Dieselkrise der Konzern schon die Transformation Richtung Elektromobilität angegangen ist. VW gehört durchaus zu den großen Playern auch im Bereich Elektromobilität. Ich glaube, dass der Konzern absolut zukunftsfähig ist und deutlich vom Verbrennungsmotor hin zur Elektromobilität in den nächsten Jahren sich verändern wird.
Das sagt Frank Schwope von der NordLB. Und noch ein kurzer Blick auf den Aktienkurs. Die Papiere von VW, 0,5% im Minus aktuell.
Soweit also die Einschätzung zu Volkswagen. Schauen wir auf den DAX. Nach einem kräftigen Plus gestern geht es für den heute wieder bergab. Warum?
Es ist eine Gegenreaktion. Heute kamen beunruhigende Nachrichten aus China, und zwar vom Immobilienmarkt. Nicht nur Evergrande, sondern auch andere chinesische Immobilienkonzerne geraten immer tiefer in finanzielle Schwierigkeiten. Ja, nun machen sich halt viele Sorgen, dass auch andere Unternehmen oder andere Branchen in Mitleidenschaft gezogen werden könnten. Und nicht nur das, dass sie sorgen sich auch, dass die Folgen davon irgendwann nicht nur in China zu spüren sein werden, sondern dass sie viel weitere Kreise ziehen. Der DAX jedenfalls 0,5% im Minus. Er fällt auf 15.734 Punkte. Morgen kann die Richtung aber schon wieder ganz anders aussehen.
Heimwerken ist seit Corona im Trend. Ist das gut für die Baumarktkette Hornbach?
Ja, das ist wirklich sogar sehr gut für die Baumarktkette. Viele Menschen haben die Wochen im Lockdown genutzt, die eigenen vier Wände wieder auf Vordermann zu bringen. Lieferengpässe und steigenden Rohstoffkosten zum Trotz. Hornbach hat jetzt die Jahresziele noch einmal angehoben. Der Konzern profitiert auch davon, dass er in den vergangenen Jahren die Möglichkeit genutzt hat, den Onlinehandel kontinuierlich weiter auszubauen. Und das macht sich jetzt bezahlt. Die endgültigen Zahlen von Hornbach, die sollen am 22. Dezember veröffentlicht werden. Heute jedenfalls die Aktien zwischenzeitlich sogar auf Rekordhoch, aktuell immer noch 10% im Plus.
Schauen wir noch auf den Euro, deutsche Staatsanleihen und den Goldpreis, bitte.
Der Euro kostet 1,1280 Dollar. Die Umlaufrendite ist von minus 0,45 auf minus 0,47% gesunken. Und für die Feinunze Gold muss man 1,784,72 Dollar bezahlen.
Vielen Dank, Claudia Werle, mit den Börseninfos aus Frankfurt war das. Die Corona-Pandemie hat den weltweit größten Reiseveranstalter TUI hart getroffen. Die Bilanz ist nach 2 Jahren Pandemie tiefrot. Trotz dessen und trotz der neuen Variante des Coronavirus Omikron verbreitete das Unternehmen heute bei seiner Bilanzvorlage Zweckoptimismus. Bastian Brandau berichtet.
Noch immer schlagen die Pandemie und deren Auswirkungen in der TUI-Bilanz zu. Am Ende des Geschäftsjahres 2021 steht ein Verlust von 2,5 Milliarden Euro. Immerhin das letzte Quartal des Jahres ist mit einem Verlust von rund 100 Millionen Euro fast ausgeglichen gewesen. Positive Ergebnisse und damit Geld hätten insbesondere die TUI-Geschäfte in zwei Regionen geliefert. In Zentraleuropa, wozu auch Deutschland zählt, und im Westen, also in Belgien, den Niederlanden und Frankreich. Anders der Norden mit dem Vereinigten Königreich, wo stärkere Reiseeinschränkungen herrschten. Nachdem der Reiseverkehr 2020 fast komplett zum Erliegen gekommen war, sei 2021 für die TUI ein Neustart gewesen, sagt Vorstandschef Fritz Jussen. Die Impfrate war nicht besonders hoch, aber grundsätzlich war Reisen möglich. Für das Vereinigte Königreich standen weiterhin 60 Länder auf der roten Liste, deswegen war das Geschäft dort nicht profitabel. Aber wo das Reisen möglich war, hat es Gewinne gegeben. Wir haben 1,4 Milliarden Euro Free Cashflow. Das ist enorm, wenn man bedenkt, dass das letzte Quartal 2021 weiterhin weniger als die Hälfte des Vorkrisenniveaus erreicht hat. Jussen verweist auf die positiven Einschätzungen, die TUI zuletzt unter anderem vor den Ratingagenturen Moody's und Standard & Poor's erhalten hatte. Für einen Konzern, der zu Beginn der Pandemie gut 4 Milliarden Euro Staatshilfe angenommen hatte, davon bislang rund 1 Milliarde zurückgezahlt hat. Zuletzt sei es TUI insbesondere gelungen, die wieder in Betrieb genommenen Hotels und Flugzeuge gut auszulasten. Das sei hochprofitabel, auch wenn die Buchungszahlen weit unter Vorpandemieniveau lagen. Die Kreuzfahrtschiffe sind weiterhin nicht alle in Betrieb, die Sparte verursacht Verluste. TUI aber habe die Pandemie auch genutzt, um sich neu aufzustellen, sowohl mit verstärkter Digitalisierung als auch bei den Finanzen und beim Kerngeschäft. Wir haben unsere Kapazitäten im Segment Touren und Aktivitäten erweitert, das Segment, das im Moment am stärksten wächst und nach Flügen Hotels das drittgrößte Teilgebiet ist, wichtiger noch als Kreuzfahrten. Wir erweitern den digitalen Zugang zu solchen Aktivitäten, die wir in über 100 Ländern anbieten. Wir haben hier eine enorme Wachstumsperspektive. Im vergangenen Geschäftsjahr zählte die TUI 5,4 Millionen Gäste. Vor der Pandemie waren es etwa viermal so viele gewesen. Für das Geschäftsjahr 2022 habe die TUI bereits über 4 Millionen Buchungen verzeichnet. Das entspricht 69% der Vor-Corona-Zahlen für diesen Zeitraum und angesichts der immer noch niedrigeren Kapazitäten einer Auslastung von 93%. Im Sommer dann will TUI bei den Buchungen das Niveau des Vorkrisenjahres 2019 wieder erreichen. Denn wer doppelt geimpft sei, könne inzwischen fast unbeschränkt reisen, sagt Fritz Jussen. Auch neu auftauchende Varianten haben den Schrecken für den TUI-Chef verloren. Es hat Auswirkungen, aber nicht so stark wie erwartet. Glücklicherweise für uns ist gerade Niedrigsaison, außerdem wird in den Wochen vor Weihnachten wenig gebucht. Also es hat Auswirkungen, aber die sind in absoluten Zahlen nicht so hoch. Wir warten unsere nächsten Zahlen ab in einigen Wochen, aber weil wir im ersten Quartal eben mit 93% verkauften Kapazitäten fast ausgebucht sind, kann der Einfluss von Omikron nicht groß sein.
It has an impact, but it cannot be big.
Staatliche Bemühungen, die Anzahl der Drittimpfungen zu erhöhen, wie derzeit in Deutschland, spielen Reiseveranstaltern wie TUI in die Karten. Am wichtigsten aber sei Planungssicherheit, sagt TUI-Chef Jussen. Diese aber wird auch das dritte Jahr der Pandemie wohl kaum bieten. Einen finanziellen Ausblick auf das kommende Jahr wagt der Konzern aktuell nicht.
Bastian Brandau über die Jahresbilanz von TUI. Viele Unternehmen haben in der Corona-Krise hohe Verluste geschrieben, eine Pleitewelle ist aber ausgeblieben. Das zeigt eine Auswertung der Wirtschaftsauskunftei Kreditreform. Zumindest für Unternehmenspleiten. Die Privatinsolvenzen sind 2021 sprunghaft angestiegen. Einzelheiten von Mischa Erhardt.
Es mag kaum verwundern, dass die Zahl der Insolvenzen deutlich, nämlich um 60% gegenüber dem Vorjahr 2020 zugenommen hat. Erstaunlich allerdings ist, dass dies gar nicht an gehäuften Unternehmenspleiten liegt, sondern an einem steilen Anstieg der Verbraucherinsolvenzen. Um über 80% sind die in diesem Jahr gestiegen. Und das liegt vor allem an einer Gesetzesänderung, die Verbraucherinnen und Verbrauchern einen leichteren Weg aus der Verschuldung ermöglicht hat.
Viele Schuldnerberater haben ihren Klienten gesagt, warte diesen Stichtag ab, denn dann profitierst du von der Regelung. Genau diesen Effekt haben wir im März, April gesehen. Der hat sich da deutlich in der Statistik niedergeschlagen.
Sagt Patrick Ludwig Hansch von der Wirtschaftsauskunftei Kreditreform. Bei den Unternehmen hingegen liegt die Zahl der Insolvenzen weiter auf niedrigstem Niveau, genau genommen auf dem tiefsten Stand seit 1999. Gegenüber dem Vorjahr ist die Zahl von Unternehmenspleiten noch einmal um fast 11% zurückgegangen, trotz Krise. Patrick Ludwig Hansch bringt das so auf den Punkt.
Wir haben ein Insolvenzparadoxon.
Und das liegt an den vielen staatlichen Hilfen wie Sofort- und Überbrückungshilfen für Unternehmen, ein immer wieder verlängertes Kurzarbeitergeld und schließlich auch die ausgesetzte Insolvenzantragspflicht bis März dieses Jahres. Solche Hilfen dürften auch im weiteren Verlauf der Pandemie ein wirtschaftspolitisches Instrument bleiben. So fordert etwa der Bundesverband Mittelständische Wirtschaft von der neuen Bundesregierung Nachbesserungen bei der Überbrückungshilfe für betroffene Firmen. Hans-Jürgen Völz, Chefvolkswirt des Mittelstandsverbandes.
Die Überbrückungshilfe 3 Plus sollte den Gegebenheiten im Unternehmenssektor Rechnung tragen, dass sie nicht mit überflüssiger Bürokratie behelligt werden. Und was das Materielle betrifft, dass die wirtschaftlichen Schäden, die ihnen entstehen, durch die Einschränkung der Geschäftstätigkeit weitestgehend kompensiert werden.
Allerdings haben diese Hilfen auch eine Kehrseite. Beobachter befürchten nämlich, dass es mittlerweile auch einige sogenannte Zombie-Unternehmen gibt. Unternehmen also, die unter normalen Umständen insolvent wären, die sich aber durch die Hilfen noch am Leben halten können.
Wir sehen nicht mehr den wahren Zustand der Unternehmen. Wir haben keinen klaren Blick mehr. Schwache Unternehmen bleiben am Markt. Natürlich ist es so in Corona-Zeiten, dass die Wirtschaft erstmal gesamtstabilisiert werden musste. Aber mit der Dauer ist die Diskussion zu führen, welches Unternehmensgeschäftsmodell eigentlich überlebensfähig ist.
So Patrick Ludwig Hansch von Kreditreform. Eine regelrechte Pleitewelle sieht er aber nach wie vor nicht kommen. Eher werde es über einen längeren Zeitraum hinweg einen Anstieg von Firmenpleiten geben. Das Gros der Insolvenzen gab es im Dienstleistungssektor. Zwar gab es über alle Wirtschaftsbereiche hinweg einen generellen Rückgang an Insolvenzen. Gegen den Trend aber sind kleine und Kleinstunternehmen in steigendem Maß von Pleiten betroffen. Mittlerweile trifft mehr als jede zweite Insolvenz Kleinstunternehmen mit einem Umsatz unter 250.000 Euro. Allerdings gab es in diesem Jahr auch vereinzelt Großinsolvenzen, etwa im Immobilien- und Finanzsektor.
2021 haben wir besonders prominente Insolvenzen, unter anderem die Adler AG, Orsay, ganz frisch sozusagen dazugekommen, die GmbH oder auch die Bolterwerke. Da steckt eine Menge, wenn man so will, Musik drin. Die Gläubigerschäden sind groß.
Und zwar auch insgesamt. Denn der wirtschaftliche Schaden durch Insolvenzen beläuft sich 2021 nach Berechnungen von Kreditreform auf rund 54 Milliarden Euro, nach nur 43 Milliarden Euro im vergangenen Jahr. Damit bewegt sich die Schadenssumme, trotz niedriger Insolvenzzahlen, auf Rekordniveau.
Mischa, er hat über Firmen- und Privatinsolvenzen 2021. Die Pleite der Bremer Greensill Bank hat die privaten Banken viel Geld gekostet. Über die gesetzliche Sicherung von Einlagen hinaus haben die nämlich eine freiwillige zusätzliche Einlagensicherung und aus der wurden Greensill-Kunden nach der Pleite entschädigt. Kostenpunkt 2 Milliarden Euro. Unter anderem daraus ziehen die Privatbanken nun Konsequenzen. Wen die betreffen, weiß Brigitte Scholtes.
Es war nicht nur die Pleite der Greensill Bank, die die privaten Banken viel Geld gekostet hat. Das galt auch für die Maple Bank. 2016 war die Tochter der australischen Bank wegen Steuernachforderungen nach Cum-Ex-Geschäften überschuldet und konnte die Kundeneinlagen nicht mehr zurückzahlen. Anlässe gab es also einige in den vergangenen Jahren, über eine Reform der Einlagensicherung nachzudenken. Das aktuelle Ergebnis stellte Deutsche Bankchef Christian Sewing in seiner Funktion als Präsident des BDB, des Bundesverbands Deutscher Banken, heute vor.
Die Einlagensicherung wird noch stärker danach ausgerichtet werden, dass sie ihrer Kernaufgabe gerecht werden kann, nämlich dem Schutz der Einleger, die die Einlagensicherung wirklich brauchen, insbesondere private Sparerinnen und Sparer. Dass diese sich auch in Zukunft keine Sorgen um ihre Einlagen machen müssen, bleibt unsere oberste Maxime.
Grundsätzlich sind die Einlagen gesetzlich pro Kunde und Bank bis zu 100.000 Euro geschützt. Darüber hinaus bieten die einzelnen Bankengruppen weitergehenden Schutz an. Um den geht es bei dieser Reform. Bei den privaten Banken hängt dessen Höhe vom Eigenkapital des jeweiligen Instituts ab. Pro Kunde sind das 15% dieses Eigenkapitals. Die durchschnittliche Sicherungsgrenze liegt nach Angaben des Bankenverbands bei 190 Millionen Euro pro Kunde. Diese Grenze soll nun gekappt werden, 2023 auf 5 Millionen Euro, bis 2030 in zwei weiteren Stufen auf dann 1 Million Euro pro Privatperson. Sewing versicherte,
für 98% der privaten Sparerinnen und Sparer ändert sich durch diese Reform nichts.
Auch die Einlagen von Unternehmen und öffentlich-rechtlichen Institutionen waren bisher geschützt. Hier gibt es künftig die größeren Einschränkungen. Ihre kurzfristigen Einlagen bis zu 12 Monaten sollen bis 2030 nur noch im Volumen von 10 Millionen Euro gesichert werden. professionelle Einleger wie Versicherungen und Investmentgesellschaften, aber auch öffentlich-rechtliche Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts werden künftig überhaupt nicht mehr geschützt. Den Grund erklärt Christian Ossig, Hauptgeschäftsführer des Bankenverbands.
Kerngedanke unserer Reform ist, dass wir die Leute schützen wollen, die ein Risiko einer Bank nicht professionell einschätzen können. Das sind natürliche Personen und das ist der deutsche Mittelstand. Öffentlich-rechtliche Unternehmen, in der Regel sehr groß, die können aus unserer Sicht das Risiko einer Bank, da wo sie ihre Einlagen hinbringen, sehr wohl einschätzen. Genauso wie Versicherungen, Investmentgesellschaften etc. Das ist die Logik dieser Reform. Fokus für die Einlegergruppen, die wirklich Schutz benötigen.
Nicht nur die Höhe der Einlagensicherung wollen die Banken bis 2030 anpassen. Sie wollen auch ihren Prüfungsverband reformieren und ihn in die Lage versetzen, schneller auf mögliche Risiken bei Banken aufmerksam zu werden. Bankenverbandspräsident Sewing erklärt das so.
Wir müssen auch das richtige Personal haben. Wir müssen auch die richtigen Instrumente haben, um frühzeitige Entwicklungen zu erkennen. Und ich glaube, da sind wir mit der Neuaufstellung des Prüfungsverbandes, auch mit dem neuen Vorstand, der wirklich einen hervorragenden Eindruck macht, sind wir auf einem ganz anderen Level, dass ich alleine durch die Früherkennung und das ständige Monitoring mir viel mehr davon verspreche, als wir es vielleicht in der Vergangenheit in dem einen oder anderen Fall gesehen haben.
Während die privaten Kunden jedoch abgesichert waren, bangen die Kommunen um Millionen ihrer Einlagen. Denn die, als auch die kurzfristigen Gelder von Bund und Ländern, sind schon seit 2017 nicht mehr von der freiwilligen Einlagensicherung abgedeckt.
Brigitte Scholtes über Änderungen bei der freiwilligen Einlagensicherung privater Banken. Willkommen zur Wirtschaftspresseschau. Thema: die wirtschaftlichen Herausforderungen für die neue Bundesregierung. Neben der Bewältigung der finanziellen Folgen der Corona-Krise werden auch Klimawandel und Digitalisierung in der nächsten Legislaturperiode eine bedeutende Rolle einnehmen. Hören Sie dazu die Zeitungskommentare.
Das Handelsblatt warnt, dass die größte Gefahr für die neue Bundesregierung darin bestehe, nur akute Probleme zu lösen und die großen Fragen aus dem Blick zu verlieren. Zu diesen offenen Fragen gehört zum Beispiel, wie der grüne Umbau der Wirtschaft konkret finanziert werden soll. Auch die Frage, wie europäische Industrieunternehmen, die hohe CO2-Preise zahlen müssen, weltweit noch mithalten sollen mit denjenigen, die diese Abgabe nicht zahlen. Ebenfalls ungeklärt, wo das Geld für die vielen Ideen aus dem Koalitionsvertrag herkommen soll. Eine stabile Rente, die Kindergrundsicherung, Investitionen in Klimaschutz, Superabschreibungen – jedes einzelne dieser Versprechen kostet viele Milliarden und das ist nur eine Auswahl. Der Haushalt ist um ein Vielfaches überzeichnet, heißt es bei den Ampelkoalitionären. Und nun müssen die Corona-Hilfen für Unternehmen noch einmal verlängert werden. Der finanzielle Spielraum für den großen Aufbruch schrumpft täglich. Die Süddeutsche Zeitung analysiert, dass es bei der neuen Bundesregierung einen wirtschaftlichen Kurswechsel geben könnte. Die Regierungen der vergangenen Jahrzehnte vergrößerten die Spaltung des Landes. Abschaffung der Vermögensteuer, Senkung des Spitzensteuersatzes, weniger Steuern auf Kapitalerträge – davon profitierten vor allem jene, die schon haben. Für viele Geringverdiener und Teile der Mittelschicht dagegen stiegen die Abgaben. Die Ampelregierung versucht, diesen Trend zur Ungleichheit zu brechen. Setzt sie ihre Pläne um, dürften Millionen Bürger der Armutsfalle entgehen, in der sie heute gefangen sind. Am Freitag werden Daimler-Aktionäre Anteilseigner an einem weiteren Unternehmen. Der Automobilkonzern spaltet seine Lastwagensparte Daimler Truck ab und bringt sie an die Börse. Nach Ansicht der Frankfurter Allgemeinen Zeitung sind beide Unternehmen Schwergewichte. Die Trennung ist aber alles andere als eine nüchterne Sache. Der Konzern steht für die Erfindung des Automobils. Der Mercedes-Stern als Symbol für deutsche Ingenieurkunst ist eines der wertvollsten Markenzeichen der Welt. Und es bleibt übrigens beiden Unternehmen zur Nutzung erhalten. Allein diese emotionsgeladene Thematik war ein Grund, warum man in Stuttgart dem Drängen von Analysten und Investoren jahrelang widerstanden hat, die auf die mögliche Wertsteigerung durch eine Aufspaltung hingewiesen haben. Vorbilder für gelungene Aufspaltungen gibt es viele. Insbesondere wenn es um sehr unterschiedliche Geschäftsfelder ging, wirkte die Eigenständigkeit von zuvor wenig sichtbaren Bereichen als Katalysator fürs operative Geschäft ebenso wie für den Börsenkurs.
Soweit die Wirtschaftspresseschau am Ende zu Daimler. Wirtschaft am Mittag geht zu Ende. Silke Hane sagt Tschüss, danke Ihnen fürs Zuhören und einen schönen Tag noch.